Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Dirty Paws and Happy Hearts. Ich bin Franzi und mir gegenüber sitzt Kasi. Hallo.
Hallo, ich bin Kasi.
Hallo.
Ach, okay, noch weiter.
Ich glaube, das ist nur ein Insider für uns. Andere verstehen das, glaube ich, nicht. Unser Sohn liebt Dori. Und der Film geht immer los mit Hallo, ich bin Dori. Und deswegen sagen wir manchmal, wenn wir irgendwas begrüßen oder irgendjemanden begrüßen, hallo, ich bin Franzi.
Starten wir rein.
So, starten wir rein. So völlig am Thema vorbei. Wir reden heute über ein Thema, welches für uns gerade sehr aktuell ist. Und zwar geht es um das Thema Kastration bei Hunden. Wir dachten, dass das sehr interessant sein könnte für viele Menschen. Ich habe ja, wer uns auf Instagram folgt, auch geteilt, dass Nala vor kurzem kastriert wurde. Warum wir das gemacht haben und warum wir uns doch jetzt nach fast 7 Jahren dazu entschieden haben, da können wir ja gleich nochmal was dazu sagen. Aber in dem Zusammenhang ist mir eben aufgefallen, dass es da noch ganz, ganz viele ja, so Glaubenssätze, Mythen rund um das Thema Kastration geht, die ich heute gerne einmal aufklären möchte. Und ich hatte auf Instagram gefragt, wessen Hund auch kastriert ist und wessen Grund dazu, schwuppdiwupp, welcher Grund dafür gesprochen hat oder auch dagegen gesprochen hat. Und was denkst du denn, warum lassen Leute ihren Hund kastrieren oder auch nicht?
Boah, also ich glaube, dass viele es einfach machen, weil denen gesagt wird, man macht's.
Von wem wird das gesagt?
Keine Ahnung, anderen Hundebesitzern etc.
Ja.
Also
ja.
Das ist, denke ich mal, ein Grund.
Weil es einfach lange gängige Praxis war. Ne? Man hat
ja Tiere. Man macht es halt so. Finde ich bei manchen Tieren auch zum Beispiel komplett richtig, bei Freigängerkatzen. Wo ich es halt nicht kontrollieren kann, was machen die bei einem Hund jetzt einfach mal, sag ich mal, wegen Thema ja, Verpaarung, Vermehrung, ist es jetzt, finde ich, da in dem Punkt nicht ganz so wichtig, weil ich kann auf meinen Hund aufpassen.
Gut.
Dass da nicht was passiert.
Genau.
Ich glaube, bei Hündinnen. Wahrscheinlich auch das Thema, dass viele keine Lust darauf haben, wenn die läufig sind. Ich meine, wir hatten es ja auch, obwohl es uns jetzt nicht so gestört hat, dass wir halt dann Nala mal eine Windel umziehen mussten. Dann ist trotzdem mal irgendwo ein Blutklecks gelandet, hat sie sich nachts halt dann noch irgendwie die Windel abgestreift. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Grund ist, warum manche Leute das machen. Einfach, weil es dann damit ein bisschen bequemer ist. Und bestimmt halt auch gesundheitliche Gründe, die ja auch genannt werden, die ja auch insbesondere von Tierärzten immer hervorgehoben werden.
Genau. Meinst du jetzt gesundheitliche Gründe, weil wirklich eine medizinische Indikation vorliegt oder auch präventiv?
Präventiv. Wurde uns ja auch in oft genug von Tierarzt gesagt, ja, man kann das schon machen, weil dann verhindert man das. Ich weiß nicht, was verhindert man da alles? Gebärmutterhalskrebs zum Beispiel, ne?
So. Und bei Tumore wird ganz oft an
so Gebärmutter. Das ist ja klar, aber wird doch rausgenommen. Das nicht mehr.
Naja, bei der Kastration. Ja, gut, dass wir da gerade sind, weil ganz viele wissen gar nicht, weil was bei der Kastration tatsächlich eigentlich passiert. Und was da auch der Unterschied zu einer Sterilisation ist, weil wenn du eine Hündin kastrierst, wird nicht zwangsläufig die Gebärmutter rausgenommen, sondern die Eierstöcke.
Ah, okay.
Die Eierstöcke und bei Nala jetzt zum Beispiel bei der Kastration wurde auch gleich die Gebärmutter mit ausgenommen. Das lag aber daran, dass sie gesagt haben, bei älteren Hündinnen und langsam zählt Nala auch mit zu den älteren Hündinnen, wird geguckt eben, wenn da wirklich Veränderungen an der Gebärmutter sind, dass man dann da auch die Gebärmutter gleich mit rausnimmt. Und es hält sich ja aber der Glaube, Sterilisation, Kastration, dass eine Hündin immer sterilisiert wird und der Rüde kastriert wird. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast.
Ich habe nicht mal eine Ahnung, was der Unterschied zwischen den Sachen ist.
Genau, so liest du meine Instagram-Posts. Das habe ich letztens erst geteilt.
Aber ich like sie.
Super. Nee, ich glaube, den hast du nicht mal geliked. Ist ja auch egal. Ich erkläre es gerne nochmal, denn wie gesagt, das ist eine Sache, die ich wirklich sehr oft höre und das stimmt so nicht. Tatsächlich können beide Verfahren bei beiden Geschlechtern sozusagen stattfinden. Also sowohl die Hündin als auch der Rüde kann kastriert oder sterilisiert werden. Und der Unterschied ist tatsächlich die Art und Weise, was da am Körper gemacht wird und was es letztendlich auch für Auswirkungen auf den Körper hat. Bei der Kastration wird nämlich beim Rüden der komplette Hoden abgenommen und bei der Hündin werden eben die Eierstöcke mit rausgenommen, sodass dann auch wirklich ja, die Orte, wo die Hormone produziert werden, die Sexualhormone produziert sind, wirklich weg sind. Das heißt, die Sexualhormone fallen auch weg Und bei der Sterilisation wird lediglich beim Rüden der Samenleiter an einer Stelle durchtrennt, ein Stück weggenommen. Und bei der Hündin, ja, wird die Gebärmutter rausgenommen. Und die Eierstöcke bleiben aber drin, also mindestens einer, damit die Sexualhormone erhalten bleiben. Also bei der Sterilisation wird, ja, ist das Ziel wirklich die Unfruchtbarmachung bei gleich bei einem Sexualhormonstatus. Und bei der Kastration wird aber das auch entfernt. Macht Sinn, oder?
Ja.
Genau. Ich hatte ja auf Instagram gefragt, warum die Leute eben ihren Rüden zum Beispiel kastriert haben lassen. Also ich habe jetzt gar nicht nach dem Geschlecht gefragt. Ich weiß aber, ich kenne die Leute, die mir geantwortet haben. Und deswegen weiß ich, wer einen Rüden hat und wer eine Hündin hat. Auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Frage, weil bei Rüden sind die Gründe, den Hund zu kastrieren, andere oder oft andere als bei der Hündin. Und beim Hund.
Zu dem Thema können wir auch noch einen Podcast machen.
Welchen?
Rüde oder Hündin.
Schatzi.
Doch.
Tata und ich haben dazu schon
eine Podcast. Machen wir noch einen, habt aber nur Tatas Meinung, ja, nicht meine.
Können wir auch gerne nochmal.
Das wusste ich natürlich, dass ihr schon einen Podcast darüber gemacht habt, weil ich mir die immer alle angehört habe.
Ja.
Und
es gibt eine Folge, ich weiß jetzt nicht, welche Nummer das ist, aber es gibt eine Folge, wo wir darüber gesprochen haben, Rüde oder Hündin. Das war schon Thema.
Stimmt.
Genau. Aber bei einem Rüden, jetzt hast du ja gesagt, bei der Hündin, medizinische Gründe, präventiv oder wenn eine medizinische Indikation vorliegt und oder eben die Läufigkeit zu unterbinden. Und beim Rüden, fällt dir da was ein? Was denkst du denn, warum jemand seinen Rüden kastrieren lässt?
Ja, also eigentlich denke ich, weil es primär der Grund ist, wegen den Sexualhormonen, wegen den Testosteron. Weil ich liebe ja Rüden, sind ja meine Lieblingshunde. Weil die ja gerne einfach mal freidrehen und weil damit auch vieles ist.
Also du hast immer so ein krasses Bashing gegen Rüden. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, wirklich. Wirklich.
Wie lange hast du das Dogwalken gemacht? Ich habe eine gewisse Basis, auf der ich das sagen kann. Hündinnen sind viel geiler.
Fertig. So, das ist jetzt deine Meinung. Okay, ich hatte dich gefragt, warum andere Mädels. Warum? Weil die freidrehen?
Ja, weil die einen Treffer haben. Ist doch wie bei Menschen.
Ist doch.
Wer hatten bei uns den größten Treffer wegen Testosteron? Das sind die Kerle. Und genauso ist es bei Hunden.
Das Testosteron, das hat immer so einen ganz negativen Ruf eigentlich. Ne?
Ja, anscheinend zu Recht.
Mhm. Ich habe ein Buch mitgebracht, mal wieder. Und da wird auch über die Sexualhormone geklärt. Das Buch ist von Sophie Strottbeck, heißt Sexualverhalten, Hormone und Kastration bei Hunden, ist aus dem letzten Jahr, 2023. Und Sophie Strottbeck ist Tierärztin, spezialisiert auf Verhaltensmedizin und eine wirkliche Expertin auf dem Gebiet der Kastration. Ist auch eigentlich so das einzige Buch, was es zu diesem Thema so umfassend gibt und welches ja sehr dolle aufklärt und informiert eben über die Hormone und was sie auch eben so im Körper machen. Was die männlichen, warum guckst du so kritisch?
Du sagst gerade, das ist das einzige Buch, was so richtig darüber aufklärt.
Ja.
Du hattest aber noch ein zweites Kastrationsbuch.
Ja, das ist auch von ihr, das ist der Vorgänger zu diesem Buch.
Ach so, okay.
Genau, also es gibt zwei Bücher von der
sind beide von ihr, oh, okay.
Genau, also sie ist Tierärztin und wie gesagt, speziell eben auch auf Verhaltensmedizin. Und dieses Buch kann ich jedem, der sich mit dem Thema Kastration beschäftigt, auf jeden Fall sehr ans Herz legen, denn es klärt eben auch darüber auf, was das Testosteron im Körper macht. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Bleiben wir jetzt nochmal kurz bei den Gründen, um das einmal abzuschließen. Du hast absolut recht, dass Rüden vor allem wegen aus verhaltenstechnischen Gründen kastriert werden, also zu 74% tatsächlich, steht auch in dem Buch. Gründe dafür, also Verhaltensgründe sind Hypersexualität, innerartliche Aggression, das ist wahrscheinlich das, worauf du anspielst auch. Auch
Hypersexualität?
Hypersexualität, aber wir hatten nicht so viele hypersexuelle Hunde, Kasi. Aber auch das, ja, okay, nenn mir einen.
Mochte jetzt keinen nennen. Das bezieht mich auch nicht aufs Dorkung, ich habe auch schon andere.
Genau, über Verhalten und Kastration sprechen wir gleich nochmal genauer. Ich wollte jetzt am Anfang einfach nochmal kurz so einen Überblick geben, aus welchen Gründen kastriert wird. Und da wir einmal ja auch über die Tatsache gesprochen haben, dass viele Hunde einfach präventiv kastriert werden, möchte ich einfach mal dazu sagen, präventiv zu kastrieren ist tatsächlich laut Tierschutzgesetz verboten. Hast du den Post bei mir gelesen?
Ja, aber wir hatten es ja davor schon mal. Das Thema hatten wir ja schon oft über Kastration gesprochen.
Also präventiv einem Tier sozusagen ein Organ oder Gewebe zu entnehmen, ist verboten. Kann man einfach so sagen.
Das ist halt trotzdem gängige Praxis.
Ja, obwohl sich da auch viel geändert hat in den letzten Jahren. Also das war früher verbreiteter, heutzutage ist das Wissen transparenter, man ist natürlich auch in der Forschung viel weiter, so dass viele Hundehalter ihre Hunde nicht mehr präventiv kastrieren lassen. Und ich hatte ja, wie gesagt, auch diese Umfrage gemacht und da haben viele auch geschrieben, warum sie eben ihren Hund nicht haben kastriert lassen, sowohl die Hündin als auch den Rüden, ist, weil es gesundheitlich nicht notwendig war und sie deswegen keinen Grund sehen, das machen zu lassen. Es gab keinen Anlauf, keinen Bedarf. Und sie wollten erstmal bei der Hündin jetzt zum Beispiel abwarten, ob sie das belastet. Ich vermute, hier ist die Scheinmutterschaft mit gemeint. Und sobald es eintritt, und hier ist es aber auch wichtig, ein paar Perioden zu beobachten. Und genau, das ist eigentlich das, wie es absolut richtig ist, solange es medizinisch eigentlich nicht notwendig ist, davon abzusehen auf jeden Fall. Und aus Verhaltensgründen, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber eine Frage war jetzt eben auch konkret von einer Followerin, den Zusammenhang unkastriert und erhöhtes Krebsrisiko, das hört sie oft. Und das ist ja auch das, was unsere Tierärztinnen uns zum Beispiel auch bei unserer ersten Hündin Lea damals empfohlen haben. Das ist ja eben das Krebsrisiko für die Mamatumore. Also den Krebs an der Gesäugeleiste. Kannst du dich dran erinnern?
Ja, ja.
Genau. Ja, verringert. Und dazu möchte ich auf jeden Fall was sagen, denn dazu gibt es auch ein ausführliches Kapitel in dem Buch. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo das hier auf meinen Unterlagen steht. Genau, hier Zusammenhang unkastriert erhöhtes Krebsrisiko. Bei Hündinnen hört man das ganz oft zur Prophylaxe gegen die Mamatumore, haben wir gerade schon gesagt. Und diese Aussage, die Tierärzte ja dann auch ganz oft treffen, bezieht sich aus einer Studie aus dem Jahr 69. Wie lange ist das her? Lange. Also es ist eine sehr alte Studie auf jeden Fall noch, die besagt, dass bei einer Kastration vor der ersten Läufigkeit das Risiko auf 0,5% und nach der ersten Kastration auf 8% gesenkt wird und dass eine Kastration nach der zweiten Läufigkeit keinen Einfluss mehr auf das Krebsrisiko bezüglich der Mamatumore hat und das Risiko dann bei 26% liegt, dass die Hündin das hat. Das würde ja bedeuten, dass rund 1/4 der Hündinnen, die nicht kastriert ist, so Mamatumor bekommt, ne?
Ja.
Genau, und dem ist aber nicht so. Denn tatsächlich beziehen sich die 26% auf das relative Risiko im Vergleich zum Risiko von unkastrierten Tieren und nicht auf die absoluten Fallzahlen. Soll ich dir erklären, was das bedeutet? Klingt erstmal komisch, ne? Es muss nämlich zunächst geguckt werden, wie das Risiko bei Hündinnen überhaupt ist, irgendwann im Leben an einen Gesäugetumor zu entwickeln. Und dazu gibt es verschiedene Angaben. Ich beziehe mich hier jetzt aus einer Studie aus dem Jahr 2002, die ist eben auch in dem Buch.
Ich höre dir zu, konzentriere mich. Also mach weiter.
Ist schwer, ne?
Mach einfach weiter.
Ja, ich glaube, das ist schwer, weil man die Zahlen auch nicht sieht vor sich. Vielleicht muss ich dir das nächste Mal irgendwie aufschreiben oder so. Aber es gibt 1,86% Gesäugetumore bei Hündinnen, also diese Mamatumore. Und das Risiko für die Entstehung dieses Tumors bei einer Hündin vor der ersten Läufigkeit, die vor der ersten Läufigkeit kastriert wurde, sinkt auf 0,5% von diesen 1,8%. Also das sind dann nur 0,01%. Und nach der ersten Läufigkeit, wenn sie da kastriert wurde, liegt das absolute Risiko bei 0,15% und nach der zweiten Läufigkeit bei 0,5%. Also es erkranken eben im Schnitt nicht 26 von 100 Hündinnen, sondern nur in Anführungsstrichen 5% von 100 Hündinnen. Macht das Sinn?
Mhm.
Du guckst mich gerade schon wieder an.
Nee, ich finde es interessant, was für Zahlen da eigentlich das hantiert wird.
Genau.
Also es ist ja so, weil wenn man es irgendwie mal erklärt, würde man ja wirklich denken, oh, okay, ein Viertel, also von 100 Hunden, 25 erkranken da dran. Und das wäre schon viel.
Mhm.
Das wäre wirklich eine Zahl, die schon ziemlich hoch ist. Und so klingt es ja dann doch schon anders. Ich meine, 5 ist, ich weiß ja, ob es viel ist. Also müsste man sich
genau
mit einer Krankheit beschäftigen, weiß ich jetzt nicht. Aber auf alle Fälle ist das nicht so viel wie 26.
Genau. Und was in diesem Zusammenhang eben auch zu sagen ist, weil sich eben immer auf diese eine Studie, konzentriert wird, die eben belegt, dass mit den Mamatumoren, es gibt diverse andere Studien, die viel aktueller sind, die eben sich auch mit den Vor- und Nachteilen einer Kastration auch beschäftigt haben. Und die zeigen aber auch, dass das Krebsrisiko bestimmter anderer Krebsarten nach der Kastration steigt. Ne? Also das ist jetzt wirklich minimal, was das Krebsrisiko von Mamatumoren sozusagen sinkt, aber die Kastration bewirkt dann trotzdem, dass das Risiko anderen Krebsarten, also Milztumore zum Beispiel, Lymphknoten und Knochenkrebs auch, das steigt tatsächlich. Also das muss man, wenn man seinen Hund kastrieren lässt, auch immer mit bedenken. dass dieses Risiko steigt. Dazu steht auch noch mal was in dem Buch, wenn man sich jetzt zu dieser Studie auch noch mal näher informieren möchte. Das ist wirklich eine sehr aktuelle Studie aus dem Jahr 23, also ist wirklich noch nicht so lange her. Und hier muss man wirklich gucken, denn die Studie sagte auch, dass eine möglichst lange Präsenz, also wenn die Sexualhormone wirklich lange vorhanden sind im Körper, desto weniger hatten die Tiere im Allgemeinen mit Gesundheitsproblemen zu tun und auch mit weniger problematischen und störenden Verhalten zu tun. Sie haben weniger orthopädische Probleme, ein geringeres Risiko für Krebserkrankungen. Und genau, was sagt ihr das?
Dass ich aus gesundheitlichen Faktoren meinen Hund nicht kastrieren muss.
Genau, es sei denn, es liegt jetzt natürlich wirklich eine medizinische Indikation vor, die es notwendig macht. Ne? Also wenn ich,
aber wir reden ja gerade über das Präventive.
Genau,
also wir reden ja jetzt,
präventiv.
Also wir sind eigentlich gerade dabei, ich habe mir jetzt einen Welpen geholt oder einen Junghund, was auch immer. Und ich beziehe mich zwar auf eine Hündin, weil das kann ich einfach besser für mich nachvollziehen, weil wir eine haben.
Ja.
Und bin jetzt dabei, okay, zum Beispiel jetzt vor der ersten Läufigkeit mache ich es danach. Viele sagen ja immer auch, ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist, man sollte mindestens eine Läufigkeit abwarten und das dann kastrieren. Aber wenn man jetzt damit rangeht, nur noch das, was ja Tierärzte sagen, natürlich auch nicht alle, aber ich weiß, dass zum Beispiel unsere Berliner Tierärztin eigentlich dann gesagt haben, ja, man sollte die Läufigkeit ein bisschen abwarten, mal gucken, wie sie drauf ist. Auf jeden Fall war es bei Nala. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich mich bei Lea, wie der ganze Ablauf damals war,
genau, bei Lea,
so wirklich erinnern kann.
Ich mich schon. Bei Lea war es so, dass, soll ich es kurz erzählen?
Erzähl kurz.
Genau, bei Lea war es so, dass wir da eben auch zur Tierärztin gegangen sind und Lea wurde früh kastriert. Also nicht die klassische Frühkastration vor der ersten Läufigkeit. Wir hatten eine Läufigkeit, glaube ich, mitgenommen und haben sie dann kastrieren lassen, weil eben genau mit dieser Studie, mit den Mammatumoren sozusagen argumentiert wurde. Und man verlässt sich ja auch darauf, was der Tierarzt sagt. Im Nachhinein ärgere ich mich natürlich, dass ich mich mit dem Thema nicht mehr auseinandergesetzt habe, weil wenn du deinen Hund zu früh kastrierst, dann nimmst du deinem Hund ganz, ganz viel Entwicklung. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Ich möchte jetzt aber, du wolltest noch was sagen zu Nala?
Ja, nee, zum Ärgern. Ich meine, aber ich gehe ja eigentlich auch zum Arzt und hoffe darauf, dass ich mich darauf, dass ich darauf vertrauen kann, dass das natürlich nur das Beste ist. Und wahrscheinlich ist es halt auch das, was wir in der klassischen Schulmedizin da so gelernt haben. Wenn da halt immer noch mit einer alten Studie gearbeitet wird, gut, kann auch sagen, sollten sich mal ein bisschen weiterbilden. Ich kann mir auch vorstellen, dass man ein paar schwarze Schafe dabei hat, die halt etwas sagen, ey, so eine Kastration, Standardeingriff, bringt mir ganz gut Geld. Aber ich glaube nicht, dass das die meisten sein werden. Dazu bin ich auch viel zu überzeugt von den Tierärzten, die wir jetzt eigentlich immer so hatten. Mit denen war ich allen sehr zufrieden. Die sind eigentlich alle top gewesen.
Genau. Also ich sag mal so, wenn du dir jetzt unsicher bist bei deinem Tierarzt, das geht jetzt an die Zuhörer, dann und der argumentiert jetzt wirklich, also nur mit einer Studie, sage ich jetzt mal, ein guter Tierarzt oder eine gute Tierärztin sollte sich eben auch über andere Risiken zum Beispiel auch aufklären. Ne? Also was passiert, wenn du den Hund kastrieren lässt, nicht? So dass du am Ende wirklich für dich eine richtige Abwägung vollziehen kannst, sagt man das so, Entscheidung treffen kannst. Nicht? Und am besten ist es auch jemand, der sich auch wirklich mit dem Verhalten auskennt, also was das macht mit dem Tier, wenn du jetzt eben diese Sexualhormone wegnimmst. Im besten Fall nimmst du dir auch noch einen Verhaltensberater mit dazu oder einen Hundetrainer, der sich in diesem Thema auch gut auskennt, sodass man da wirklich eine umfassende Analyse in diesem Einzelfall einfach machen kann, um zu schauen, was jetzt für das Tier das Beste ist. Und das entscheidet dann am Ende natürlich der Halter oder die Halterin.
Ja.
Genau. Wo wir jetzt aber gerade nochmal bei den medizinischen Indikationen sind, da möchte ich einfach nochmal kurz sagen, dass es natürlich Gründe gibt, bei denen es absolut richtig und wichtig ist, den Hund zu kastrieren. Und das kann bei der Hündin eben eine Gebärmuttervereiterung sein, Eierstockkrebs, Eierstockzysten, Mammatumore, wenn sie dann wirklich vorhanden sind, ja, Entzündung des Scheidenvorhofs zum Beispiel und beim Rüden Hodentumore, Perianaltumore, gutartige Prostatavergrößerung, Hodenhochstand, Hundetripper etc. pp. Also es gibt natürlich, wenn der Hund krank ist und gesundheitlich geschädigt ist, definitiv auf jeden Fall Gründe, wo es auch wichtig ist, das zu machen.
Was hältst du von den Grundverhaltensauffälligkeiten? Weil es machen ja gerade viele bei Rüden. Ich meine, das Gute ist ja mittlerweile, werden ja meistens erstmal gechippt, ne, oder? Damit wird ja mittlerweile oft getestet, oder?
Genau, also es gibt Alternativen zur Kastration. Das ist ja zum einen die Sterilisation, die glaube ich so gut wie nie, ich habe noch nie gehört, dass ein Hund sterilisiert wurde. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Es würde mich mal interessieren, warum man das nicht macht. Also bei Verhaltensgründen ist es ja oft das Ziel, die Sexualhormone wegzunehmen. Deswegen sterilisiert man da nicht. Aber beim Chip, genau, da wird das Testosteron ja runtergeregelt, nenne ich es jetzt mal ganz grob. Und der wirkt ja immer nur für über ein paar Monate, ich glaube so ein halbes Jahr im Schnitt. Da kann man dann natürlich gucken, was es mit dem Hund macht. Und das kann unter Umständen, für den Rüden gibt es das ja eine Möglichkeit sein, einfach mal zu gucken. Aber da muss man dann eben gucken, wenn es das Verhalten betrifft, ob das wirklich ein Verhalten ist, was ausschließlich über Hormone ausgelöst wird, weil da ist es eben so, dass kein Verhalten wird ausschließlich über ein Hormon gesteuert. Also Verhalten ist ja immer ein Zusammenspiel aus ganz ja, vielen Sachen. Also Verhaltensprobleme und Störungen lassen sich eben nicht nur an einem einzigen Hormon festmachen oder an einer einzigen Sache. Ja, Verhalten wird ja von vielen unterschiedlichen Sachen beeinflusst und ist immer ein Zusammenspiel aus Genetik, der Umwelt, in der er lebt, den Lernerfahrungen, die der Hund gemacht hat oder eben auch dem Gesundheitsstatus. Und die negativen Auswirkungen einer Kastration sind umso gravierender, desto früher die Kastration stattfindet. Also desto früher man eben die Sexualhormone wegnimmt, umso ja, schlimmer kann sich das im Nachhinein eben auch auf das Verhalten sozusagen auswirken. Bei der Hündin muss man sich eben immer die Frage stellen, ob die Probleme jetzt wirklich nur in den aktiven Zyklusphasen auftreten, so wie es bei Nala war. Ja, Nala hatte jetzt zwar keine Aggression gegenüber anderen Hündinnen oder so, aber sie war ja schon sehr depressiv, hat sehr gelitten, wollte ja das Haus irgendwie nicht richtig verlassen. Ne? Sie war dann draußen, da wollte sie wieder rein, drin war aber auch nicht gut. Sie hat sich hier komplett versteckt, eine Höhle gebaut, konnte nicht alleine sein. Das war so das, woran wir bei Nala festgemacht haben. Und es war nur in der Läufigkeit, also nicht in der Läufigkeit, aber in der Scheinmutterschaft so. Und sie war vereinzelt aggressiv gegenüber Sachen. Das war aber eher selten, gegenüber denen sie eigentlich nie aggressiv war. Also ich kann mich einmal daran erinnern, dass sie so ein Kind auf dem Roller auf einmal angepöbelt hat. Und was war noch?
Ich kann mich gar nicht erinnern.
Nee, oh doch, doch, doch. Also es gab manchmal so Situationen, das war auch genau in dieser Teil, wo ich mir dachte, was ist mit dir? Das ist doch sonst nicht so schlimm. Aber es war sehr selten, das stimmt. Genau, oder so Unsicherheiten, Geräuschempfindlichkeiten, da muss man eben gucken, ist das wirklich nur im Zyklus so? Dann kann man darüber nachdenken. Und bei Rüden ist es eben so, und da ist viel vor dieser Hypersexualität gesprochen wird, dass sich der Rüde draußen nicht konzentrieren kann. Der ist nur im Außen, kann sich nicht auf den Halter konzentrieren. Und hier muss man sich gucken, ob es sich um normales sexuelles Verhalten handelt, was ja Rüden einfach in der Pubertät zeigen. Das ist zunächst erstmal ganz normal, dass die ihre Sexualhormone in den Körper schießen, das entdecken, dass die andere Hündin dann erstmal oder jede Hündin auf einmal ganz interessant wird. Es gibt Umstrukturierungen im Gehirn, ja, wo wirklich Sachen, die sie schon mal gelernt haben, einfach vergessen werden, wo der Halter ja dann immer dasteht und denkt, oh, der will mich jetzt ärgern, der kann das doch eigentlich. Die vergessen das wirklich, die können das dann auf einmal nicht mehr. Die müssen ja selber erstmal lernen, damit klarzukommen. Ja, für die ist das einfach auch aufregend, für die ist das in dem Moment Stress. Die empfinden das ja selber als totaler Stress. Und oft ist es aber so, dass es nur, dass der Halter denkt, ich muss dem jetzt ja die Eier abschneiden, sage ich jetzt mal, damit er weniger Stress empfindet. Man sollte ihm aber auf jeden Fall erstmal die Möglichkeit geben, damit umzugehen. Ja, der muss erstmal lernen, dass man nicht auf jede Hündin raufhüpfen kann oder wie man sich einer Hündin gegenüber verhält, ne? Ob man penetrant ist oder nicht. Und da kann, was denn?
So, Alter.
Musst du auch gerade an Starkwalken denken? Nee? Aber jetzt muss man mal wirklich sagen, also ich kann mich an einen Hund erinnern bei uns aus dem Dogwalken, der war wirklich, also da hatte ich so zu tun, der war besonders interessiert, aber an Rüden, an kastrierten Rüden. Bei Hündinnen war es auch so, aber es gab einen kastrierten Rüden bei uns in der Gruppe, den fand der so sexy, meine Güte. Und da war ich ja wirklich jeden Tag, ich hatte Gott sei Dank wirklich viel Einfluss auf diesen Hund, konnte viel mit dem arbeiten, weil er so oft dabei war. Und da habe ich auch überlegt, ne, tue ich uns allen das an. Aber man muss sagen, es hat wirklich super funktioniert. Es war stressig, es war viel Aufwand, aber am Ende konnte man wirklich mit diesem Hund entspannt spazieren gehen, ohne, ja, Kasi hat mir gerade die Größe des Hundes gezeigt, damit ich weiß, oder einfach zur Rückversicherung, damit wir beide wissen, ob wir von demselben Hund reden. Und ja, da brauchte es keine Kastration, er musste einfach mal gezeigt werden, wie man sich verhält. Und das hat super funktioniert. Am Ende konnten wir alle entspannt laufen. Der wusste ganz genau, manchmal musste ich ihn noch dran erinnern, so, hey, wir haben das doch schon mal besprochen.
Ich bin alleine gelaufen.
Ja, der konnte am Ende wirklich, hat er keine Hunde mehr belästigt, gar nichts. Das war den Stress wirklich wert. Und da haben wir auch wirklich überlegt, ob es für ihn das Beste ist, weil er eben auch wirklich viel im Außen war. Und da war es wirklich so, dass ich ganz oft auch mit der Halterin gesprochen habe, Hypersexualität, dies, das. Aber wir haben das hinbekommen. Sie hat wirklich viel, sich ganz doll Mühe gegeben mit dem Hund. Wir haben viel mit dem Hund gearbeitet. Also da muss ich wirklich sagen, das hat sich gelohnt. Und
ich glaube, das ist auch ein Thema, und damit will ich keiner auf den Schlips treten, weil Faulheit. Man muss halt bei manchen Sachen richtig krass hinterher sein. Und da muss ich halt jeden Tag mit meinem Hund an dieser Sache arbeiten. Und ich weiß selber nicht, ob ich darauf so einen Bock hätte. Deswegen möchte ich ja auch eine Rüden. Viel, viel besser. Die sind schon meistens entspannter. Betonung liegt auf meistens, gibt es natürlich auch auf Ausnahmen. Aber die Mädels.
Ja, nichtsdestotrotz gibt es natürlich wirklich Hunde. Mir hatten ja auch einige auf Instagram geschrieben, dass sie dem Hund eben in dem Moment auf den Stress nehmen wollten. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Das waren die, die mir geschrieben haben, waren keine Hundehalter mit Hund, die ich persönlich kenne, auch im Zusammenleben mit dem Hund, wo ich das beurteilen kann. Deswegen mag ich mir darüber auch kein Urteil bilden. Aber ich hatte im Training ja ganz, ganz viele Halter mit Rüden, wo das immer auch ein Thema ist, das Thema Kastration, ne? Gerade in der Pubertät. Und da habe ich immer gesagt, nee, lasst uns erstmal abwarten. Wir gucken jetzt wirklich, ist es möglich, ist es machbar, mit dem Hund zu trainieren? Und in den allermeisten Fällen ist es das. Ist das stressig, die Pubertät? Absolut. Ich möchte das gar nicht irgendwie kleinreden oder so. Oft ist es für den Halter stressiger, als dass es für den Hund stressig ist. Aber es gibt sie ja wirklich, die Hunde, die dann wirklich gar nichts mehr fressen wollen. Ja, die zu Hause Arien singen, die nichts mal was lassen oder so.
Und bei Arien singen muss ich gerade an diesen TikToker denken, ja, mit seinem Husky.
Ja. Ja, der ist geil. Genau, aber bei dem Rüden gibt es ja Gott sei Dank, wenn es dann wirklich, ne, wenn man dann auch mit Training und so weiter nicht mehr weiterkommt, da gibt es ja dann die Möglichkeit, das erstmal über diesen Chip zu probieren, um zu gucken, okay, ändert das wirklich was an dem Verhalten? Und da ist es ganz oft nicht so. Ich habe auch ganz viele Halter kennengelernt, die ihren Hund früh haben kastrieren lassen und im Nachhinein gesagt haben, dass sie es tatsächlich bereuen. Hätten die gewisse Dinge vorher gewusst, hätten sie es auch nicht gemacht.
Und man darf ja eigentlich nicht ohne Grund kastrieren. Ist ja eigentlich nicht erlaubt. Aber wenn ich mir einen Hund aus dem Tierschutz hole, also aus dem Auslandstierschutz, die müssen ja kastrieren.
Genau.
Aber
ja.
Müssen die, warum ist es da auch einmal erlaubt? Ist es,
nee, ist es ja nicht. Es ist nicht erlaubt. Und es gibt tatsächlich.
Das sind einfach nur Bestimmungen von den Tierschutzvereinen aus dem Ausland, dass das.
Genau.
Ich dachte, dass es gesetzlich so wäre. Nach dem Thema, okay, die werden ja eingeführt, die müssen aber.
Das ist das, was der Tierschutzverein sagt. Das ist ja das, da geht es ja um diese unkontrollierte Fortpflanzung sozusagen. Die wollen, also vermute ich jetzt einfach mal, dass die Hunde nicht vermehrt werden, dass es nicht noch mehr Hunde produziert werden, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und deswegen sollen die Hunde kastriert werden. Tatsächlich ist es aber so, dass man das anfechten kann, weil es ist gegen das gängige Tierschutzgesetz. Ja, und es gibt tatsächlich auch schon Urteile, wo diese sogenannten Kastrationsklauseln wirklich für uns wirksam erklärt wurden. Ja. Und da kann man zum Beispiel auch mal drüber nachdenken, wenn es jetzt wirklich um diese unkontrollierte Unfruchtbarmachung geht, ob nicht die Sterilisation oder erstmal ein Chip jetzt zumindest beim Rüden eine Alternative sein kann. Aber ich sag mal so, wenn ich den Hund in wirklich gute Hände abgebe, und das ist ja oft der Fall.
Ja, kann ich ja begründen, dass ich jeden Hund kastriere.
Ja.
So ist das der Punkt, den ich am Anfang gesagt habe. Ich meine, Hunde sind ja bei uns jetzt keine typische Freigänger.
Also, genau.
Das ist jetzt nicht wie eine Katze oder so, wo ich es halt persönlich für richtig finde, einfach damit das nicht passiert. Ich meine, auf dem Dorf ist das ja gang und gäbe. Ich will gar nicht wissen,
wie. Ja. Es steht ja auch im Tierschutzgesetz, dass wenn es wirklich um die unkontrollierte Fortpflanzung geht, dass es da auch auf jeden Fall ein Grund ist. Also da steht auch drin, dass man es dann darf. Aber ich sage mal so, wir leben alle mit unseren Hunden so zusammen, dass wir definitiv Einfluss auf den Hund haben und ja immer zusammen mit dem Hund unterwegs sind. Und im besten Fall den wir ja auch nicht die ganze Zeit, ja, der nicht die ganze Zeit machen kann, was er will, sondern wir natürlich schon darauf achten, dass eben genau das nicht passiert. Und ich sage mal so, bei Freigängerkatzen ist das ja wirklich was anderes. Da kannst du es nicht kontrollieren. Ne? Wenn die draußen rumlaufen, das ist natürlich, da bist du nicht dabei, da hast du keinen Einfluss. Da ist die Katze tatsächlich in dem Fall ein ganz anderes Thema als der Hund. Genau, aber das war eben auch bei der Umfrage ein Thema, Kastration und Tierschutz. Viele ja, haben den Hund einfach kastriert, schon übernommen oder mussten ihn kastriert lassen, weil es im Tierschutzvertrag so drin steht. Das ist aber tatsächlich eine Sache. Nach deutschem Tierschutzgesetz ist das eigentlich Verbot. Und ich kenne auch Hunde, die, wo es auch im Vertrag, Hunde und deren Halter, wo es auch im Vertrag drin stand, dass sie das machen müssen, haben sie aber nicht gemacht, hat auch nie jemand kontrolliert. Und der Hund lebt jetzt unkastriert. Ne? Und man muss ja auch gerade sagen, Hunde, die aus dem Ausland kommen, die haben ja oft Stress, ja, leiden unter Ängsten und die Sexualhormone sind ja ein wichtiger Gegenspieler zu den Stresshormonen, zum Cortisol und eigentlich super wichtig. Und deswegen sollte man sich da wirklich überlegen, Hunde, die unter Unsicherheit und Angst leiden, bei denen sollte man eigentlich besonders darauf achten, die eben nicht zu kastrieren, weil man dann eben da auch die eigentlich noch mehr Stress aussetzt, um es mal ganz kurz runterzubrechen. Genau. Ich will mal ganz kurz die Fragen durchgehen. Also, Frage war, sollte eine Hündin auf jeden Fall einmal läufig sein? Auf jeden Fall sollte jeder Hund erstmal erwachsen werden dürfen.
Also man sollte es eigentlich gar nicht an den Läufigkeiten, festmachen. Man sollte es halt einfach daran festmachen. Also man sollte halt, es steht auch im Tierschutzgesetz, was wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, man sollte seinen Hund nicht einfach so kastrieren, außer er hat was.
Genau, und wenn es jetzt um Verhaltensgründe geht, das sollte man ihm trotzdem die Möglichkeit geben, erstmal erwachsen zu werden. Und man sieht es ja eigentlich an so vielen Hunden. Man hat das ja an Nala zum Beispiel jetzt auch gesehen. Sie hatte ja schon immer Probleme mit dieser Scheinmutterschaft. Wir haben ja aber immer gesagt, wir warten erstmal mindestens 3 Läufigkeiten ab, um zu schauen, ändert sich was, wird es vielleicht auch besser. Und man sieht ja trotzdem auch mit jeder Läufigkeit, und das ist auch immer das, was ich bei den Menschen mit ihren Hunden höre, die ich so begleite, die sagen, dass die mit jeder Läufigkeit gemerkt haben, wie der Hund erwachsener geworden ist. Ne? Und da sieht man ja mal, was die Hormone eigentlich so im Körper machen während des Erwachsenwerdens. Und darauf kann ich ja auch gerne noch mal genauer eingehen. Denn diese Hormone, die dann in der Pubertät so ihren Höhepunkt erreichen, ja, bei den weiblichen ist es ja das Östrogen und bei den männlichen Hunden sind es die Androgene, vor allem das Testosteron. Und diese wirken fast überall im Körper. Also die sind gar nicht ausschließlich nur für das Sexualverhalten zuständig. In der Pubertät steigen die Hormone massiv an und dann passiert ganz viel eigentlich. Zum einen beeinflussen sie das Längenwachstum, ja, also das Wachstum in die Höhe, in die Breite.
Da ist da auch nicht viel passiert.
Nee, bei Nani ist da wirklich nicht viel passiert. Sie ist wirklich klein, deswegen denken ja auch immer alle, die ist noch super jung, ist sie aber nicht. Die Muskeln bauen sich auf, der männliche Körperbau entsteht. Beim Rüden, ne, die werden jetzt sehen ja oft einfach muskulöser aus, kräftiger aus und haben ja auch oft einen viel breiteren Schädel. Die Spermien reifen, bei der Hündin eben die Eizellen, die Libido steigt an. Das ist ja eben das, was man dann auch merkt. Die haben Bock. Übrigens ist die auch trotzdem ganz oft noch vorhanden, wenn der Hund auch kastriert wird. Also ich kenne genug kastrierte Rüden, die trotzdem Bock auf Sex mit einer Hündin haben. Und Beispiel, Nanas hier bester Kumpel, Hilo. Ja, wenn Nana läufig war, der fand die immer ganz sexy. Und auch da gilt es, auch wirklich, auch wenn man sich denkt, die können keine Babys mehr machen, trotzdem aufzupassen, weil die vollziehen da auch gerne trotzdem nochmal den Akt. Und bei Lilo und Nala, wenn du da nicht aufgepasst hast, da hatten wir es ja einmal, dass die ineinander gehangen haben. Und die hängen ja dann wirklich ineinander. Ne? Da schwillt ja alles am Muskel an, sodass die auch gar nicht mehr auseinanderkommen. Und da bloß nicht in Panik verfallen, auf gar keinen Fall versuchen, die Hunde zu trennen. Da kann man richtig viel Schaden anrichten. Einfach abwarten, bis das alles wieder abschwillt und sich die Sexualorgane da, nennt man das Sexualorgan?
Ja.
Ja, lösen, wieder entspannen und die dann wieder voneinander loskommen. Das will ich nur mal dazu sagen. Ja, aber genau, zurück zur Pubertät, was da so passiert, wenn die Sexualhormone ja kommen. Die sind nämlich auch dafür verantwortlich, dass Knochen und Knorpel gestärkt werden, dass das Bindegewebe gestrafft wird, die Leistungsfähigkeit steigert und sie sind eben für ganz viele Prozesse für das Verhalten eben auch verantwortlich, denn das Testosteron dient eben auch dem Selbstaufbau. Ja, bei Hunden, die so stark imponieren und markieren, merkt man ja, wie die sich groß machen, wie die wachsen. Die werden selbstbewusster und das führt ja eben auch dazu, dass die sich gut fühlen und selbstbewusst werden. Und das ist vor allem für eigentlich sehr unsichere Hunde auch wichtig, dass die das miterleben und da eben ihre Erfahrungen machen können. Das Testosteron spielt aber nicht nur bei der reaktiven Aggression eine Rolle, sondern es fördert auch prosoziales Verhalten, je nachdem, was in der aktuellen Situation mehr zum Status beiträgt. Denn in der sozial komplexen Umwelt sichert meist nicht Aggression den Status, sondern prosoziales Verhalten, Fairness und Kooperationsbereitschaft. Das fand ich auch nochmal ganz interessant. Wusstest du das?
Nee, wusste ich nicht.
Und genau, wie eben schon erwähnt oder vorhin schon gesagt, Testosteron beeinflusst eben auch den Serotoninspiegel positiv und also stark angstlösend und antidepressiv. Das sollte man immer auch bedenken, gerade bei unsicheren Hunden und bei Hunden, die viel Angst haben, empfindlich sind gegenüber bestimmten Reizen. Wenn man denen jetzt noch die Sexualhormone wegnimmt, dann kann das ja wirklich auch Schaden anrichten, sage ich jetzt mal. Oder nicht gut sein fürs Verhalten und für den Hund. Zusammenfassend jetzt für die Pubertät auch nochmal, wie gesagt, sind die Sexualhormone eben essentiell für die körperliche und geistige Entwicklung wichtig. Eine Impulskontrolle wird aufgebaut, Frustrationstoleranz sind ja ganz, ganz große Themen in der Pubertät, Empathiefähigkeit. Und ja, wenn wir jetzt also die Sexualhormone wegnehmen, dann tackern wir den Hund sozusagen in einem Zustand der Pubertät fest, wo Reifung ja gar nicht mehr möglich ist. Das wusstest du aber, glaube ich, auch. Ne? Da hatten wir schon oft drüber gesprochen. Ich glaube, das war auch immer bei Lea, die ja leider nicht so alt geworden ist. Deswegen wussten wir jetzt auch nicht, was es mit ihr gemacht hätte. Aber um es einfach nochmal festzuhalten, ne? Ohne die Sexualhormone ist eben keine Pubertät möglich, die aber super wichtig ist für eine vollständige Entwicklung. Und so mitnimmt man dem Hund eigentlich das Erwachsenwerden, wenn man die zu früh kastriert. Und ich habe auch nochmal mir was ausgeschrieben aus dem Buch, auch nochmal zum Thema Frühkastration, auch nochmal in dem Zusammenhang, dass tatsächlich Frühkastration auch das Risiko für eine deutlich erhöhte Reaktivität steigern. Ne? Also das führt nicht immer dazu, dass der Hund dann besonders ruhiger wird, was ja oft der Traum ist, ne? Der ruhige Hund, damit er mal entspannter wird. Und ja, also schauen wir nochmal auf die Fragen, die gestellt wurden. Sollte eine Hündin auf jeden Fall einmal läufig sein? Die Frage haben wir geklärt, würde ich sagen. Gerne mal den Unterschied zwischen Kastration und Sterilisation erklären, haben wir auch gemacht. Und den Zusammenhang unkastriert erhöhtes Krebsrisiko haben wir auch besprochen. Kastration und Tierschutz haben wir auch gesprochen. Ja, also würde ich fast sagen, sind zumindest die Fragen, die uns gestellt wurden, erstmal beantwortet. Hast du noch eine Frage?
Nee, ich glaube, das hat ja auch, sag ich mal, den wichtigsten Teil davon bisher zusammengefasst.
Genau, also es ist natürlich ein super komplexes Thema. Man könnte jetzt natürlich noch viel, viel mehr dazu erzählen. Wenn man sich dafür interessiert, schreibt uns gerne auch nochmal. Ansonsten, wie gesagt, kann ich euch das Buch von der Sophie Strottbeck auf jeden Fall mit ans Herz legen. Und am Ende ist es aber so, dass natürlich keiner die Entscheidung abnehmen kann. Also du wirst jetzt, auch wenn du das Buch gelesen hast, nicht zu 100% wissen, mache ich es oder mache ich es nicht. Aber es gibt dir zumindest erstmal ein paar Argumente mit an die Hand, damit du für dich eine Abwägung treffen kannst. Und wir haben uns ja jetzt nach Nala war jetzt 7-mal läufig doch dafür entschieden, es zu tun, weil wir haben auch abgewartet. Es ist mit den Läufigkeiten nicht besser geworden, im Gegensatz.
Nein, es war zwischendurch mal ein bisschen weniger.
Ja.
Ich weiß, dass wir gesagt haben, okay, nee, wir gucken jetzt noch eine Läufigkeit an. Und wenn die wieder so ist, kastrieren wir sie. Das war vor, da hatten wir ja noch einen Karlshorst gemacht.
Ja, das ist lange her. Wir hatten ja auch unterschiedliche Sachen noch probiert, sie da zu unterstützen.
Sie hat ja oft schon diese Hormone dazu bekommen, weil halt dann wirklich aber ihr die Gesäugeleisten, heißen die so? Gesäugeleisten, ne?
Genau.
Angeschwollen sind, halt Milchproduktion da war. Und da war halt auch der Bauch richtig warm. Das also haben wir ihr zur Unterstützung Hormone gegeben, damit sie diese Zeit besser.
Naja, das, was wir ihr gegeben haben, das hat es ja abgebrochen, den kompletten Zustand.
Ja.
Ne, dadurch wurde ja dann die Milchproduktion eingestellt. Und sie hatte ja eben immer diese warme Gesäugeleiste und damit ohne heiße, damit sich da nichts entzündet, hat man das. Also im Prinzip mussten wir sie jedes Mal stoppen, den Zustand.
Richtig.
Genau.
Nee, wir mussten uns ein, zweimal zwischendurch nicht, deswegen hatten wir es dann auch wieder nicht gemacht. Vielleicht war es auch nur einmal, dann haben wir es jetzt wieder beobachtet und jetzt haben wir einfach gesagt, jetzt wird es gemacht, weil.
Na, ich muss schon sagen, die ja, und sie war ja ansonsten, das war immer das, was ich dachte, sie war ja nur einmal im Jahr immer läufig, aber jetzt war sie ja sogar zweimal läufig.
Ja.
Und die letzten Male war es ja eben auf jeden Fall nicht nur so, dass sie körperlich so doll damit zu kämpfen hatte, sondern eben auch psychisch. Ne? Also das mit dem unterm Bett verkriechen und nicht raus wollen und die ganze Zeit eigentlich wirklich auch fiepen und gar nicht zur Ruhe kommen können, nicht alleine sein können. Das war schon extrem. Und ich muss jetzt wirklich sagen, man konnte wirklich sagen, sie leidet. Das war bei den letzten Läufigkeiten wirklich krass so.
Ich meine, wir nehmen ja Nala schon immer gern, denke ich, überall mit hin, wo es geht. Aber in der Zeit war es halt wirklich auch so, dass wir ja nicht mal zusammen einkaufen gegangen sind, damit einer bei Nala ist. Weil sie konnte ja wirklich nicht alleine sein. Das war ja wirklich, das wäre das wirklich das Schlimmste.
Und sie hat ansonsten kein Problem damit.
Ja, ansonsten. Ne?
Ja.
Ist das alles entspannt, aber da.
Gut, aber man muss sagen, es ist alles gut gegangen. Die Kastration an sich war wirklich, also der Tag, ich war ja super aufgeregt, ist mir ja gar nicht gut, es hat mich schon sehr mitgenommen. Gar nicht, weil ich das Gefühl hatte oder mir immer die Frage gestellt hat, treffen wir jetzt eine falsche Entscheidung oder so, aber ich muss sagen, ich hatte wirklich extreme Angst vor der Narkose. War ganz, eigentlich wollte ich ja alleine mit ihr dahin fahren. Ich war so froh, dass du da noch mitgekommen bist und sozusagen auch wirklich der starke Part sein konntest, weil wäre ich da mit Nala alleine gewesen, ich wäre wahrscheinlich super wenig Unterstützung für sie gewesen.
Ja, ich wusste gar nicht, zwischendurch will ich mehr, dass er so viel hat auf mich.
Ja, also es hat mich schon sehr, weil ich wirklich ja Angst hatte, dass sie vielleicht nicht mehr aufwacht oder so. Und ich meine, die haben ja sogar vorher noch ein extra Blutbild gemacht von Nala, um zu gucken, ob sie aufgrund des Alters, ich meine, im Vergleich zu anderen ist sie natürlich trotzdem noch jung, aber sie zählt jetzt eben doch schon zu den älteren Hunden. Sie ist jetzt halt auch kein Jungspund mehr. Haben sie extra noch geguckt, ob ein erhöhtes Narkoserisiko besteht. Und das dem war nicht gegeben, Gott sei Dank. Und ja, wir durften ja dann auch dabei sein, als sie eingeschlafen ist. Und das war schon, ich fand das schon sehr hart, muss ich sagen. Und dann auch so dieses, ohne sie unterwegs zu sein und nach Hause zu kommen und sie ist nicht da. Also das war einfach super ungewohnt, ne? Und ich weiß gar nicht, wie oft ich dich gefragt habe, ob sich jetzt jemand bei dir gemeldet hat, weil deine Telefonnummer ja bei dem Tierarzt hinterlegt ist. Und ich war so froh, als wir sie dann wieder abgeholt haben. Es gab dann noch ein paar Nachwirkungen von der Narkose. Sie hat gebrochen, sie hat ganz doll Schüttelfrost gehabt. Also wir mussten.
Ja, zwischendurch hat sie sich so doll gezittert.
Ja, wir mussten sie wirklich. Also es war aber normal. Ich hatte dann auch mal beim Tierarzt angerufen, aber wir mussten wirklich richtig dick einpacken mit einer Wärmflasche. Und da hat man sich auch nochmal Sorgen gemacht. Aber das war am nächsten Tag auch schon gegessen. Ich glaube, sie hat sehr gelitten, dass sie nichts fressen durfte.
Da wollte ich gerade sagen. Ich glaube, der härteste Part an dieser ganzen Operation für sie war, dass es weder davor was zu futtern gab, noch danach. So 24 Stunden ohne Essen in dem Leben von Nala ist, glaube ich, die größtmögliche Katastrophe, die passieren kann.
Aber wie gesagt, sie musste dann einen Body tragen.
Oh, das war auch blöd.
Fand sie auch kacke. Aber den ist sie jetzt los. Ich fand ihren kleinen Speckhals schon sehr süß, ne?
Oh, mich jetzt immer so nervt. Mich nervt sie normalerweise nicht, wenn sie sich irgendwo sielt. Hat jetzt sehr übermäßig viel gesielt.
Ja, das war schon
jetzt. Wenn im Dunkeln lang ist, siehst du nicht, ey, sielt sich jetzt vielleicht irgendwas. Ob denn ist nicht vollgeschissen im Body oder sonst hätte ich gar keine Lust gehabt.
Ja.
Ah, das ging zum Glück alles gut.
Mussten wir schon öfter waschen, aber es wurden die Fäden gezogen. Und das ist, die Narbe sieht wunderbar aus, ihr geht super. Also alles gut. Und ich möchte die Folge mit einer Frage abschließen. Die fällt mir gerade noch ein, die hatte ich mir gar nicht notiert. Aber es gab noch eine Frage, was jetzt aus Welpen wird mit Nala und Otto.
Oh Mist, ey. Zum Glück nicht.
Wir hatten immer so die Idee, Otto.
Nicht wir. Franzi.
Ja, wir hatten immer so den Gedanken, Mensch, es würde Nala und Otto würden auch, Otto ist ein Ridgeback.
Otto ist gefühlt 3 Meter groß und wiegt gefühlt 200 Kilo.
Und dachten, und die beiden sind schon auch sehr süß zusammen.
Nein.
Deswegen dachten wir immer, die beiden würden super süße Welpen ergeben, aber auch ohne Kastration hätten wir niemals gemacht. Dafür haben wir viel zu wenig Ahnung von Verpaarung und es gibt sowieso schon so viele Hunde, die einfach kein Zuhause haben. Warum jetzt nochmal welche in die Welt setzen? Vor allem, wenn man so gar keine Ahnung hat von Zucht und Verpaarung von Tieren. Deswegen hätte es das so oder so nicht gegeben, denn es gibt viel zu viele Hunde, die ein Zuhause suchen.
Das stimmt.
Genau. Und in diesem Sinne, tschüss.
Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.